Wir müssen reden, Frau Doktor. Sprechstunde mit Jael Adler.
Mir ist es wichtig, dass die Leute den Urologen eher als Gesundheitsarzt, Männerarzt oder halt Urologen sieht, als der Arzt, der lustige Geschichten einer bierseligen oder redseligen Runde erzählt von Leuten, die irgendwas gemacht haben mit ihrem Penis. Klar, das gehört auch dazu, aber das ist wirklich nur ein kleiner Teil. Und ich glaube, die öffentliche Wahrnehmung, die geht da so ein bisschen an der Realität vorbei.
Hallo, ich bin Dr. Jael Adler. Ich bin Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Venenheilkunde und Ernährungsmedizin mit eigener Praxis in Berlin. Und hier bin ich alle zwei Wochen im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichsten Fachgebieten. Mich interessiert, warum wird jemand überhaupt Arzt? Mit welchen Themen wenden sich Patienten an den Facharzt? Was macht einen guten Arzt aus? Wie spricht man heikle oder schambesetzte Themen an? Und wie finden wir Ärzte eigentlich unsere Patienten so? Wie kann es gelingen, dass Arzt und Patient sich richtig gut verstehen? Außerdem beantworten wir eure Fragen in einer schnellen Sprechstunde. Viel Spaß beim Zuhören! Bei mir ist Privatdozent Dr. Frank Christoph. Er ist Urologe. Du hast seit 10 Jahren eine Praxis in Berlin. Davor warst du viele Jahre in der Klinik und jetzt bist du auch Dozent an der Universität in Magdeburg auf dem Weg zur Professur.
Richtig.
Genau. Und ganz nebenbei bist du auch ein extrem aktiver Sportler. Das sieht man dir auch an. Du bist Triathlet.
Ja, genau.
Hängt das mit deinem Beruf zusammen oder ist das wirklich nur Hobby? Warum machst du das so stark und intensiv?
Das hat sich eher zufällig ergeben. Ich war eigentlich früher Läufer und hatte aber zu Klinikzeiten nicht die Zeit, das sportlich alles hintereinander zu bringen und hatte immer schon mit dem Triathlon geliebäugelt. Das ist aber ein sehr trainingsintensiver Sport und erst als ich dann in der Niederlassung war und mir meine Zeit ein bisschen besser selber einteilen konnte, hatte ich dann die Möglichkeit, mehr Zeit zu haben, mehr zu trainieren und dann auch Triathlon zu machen.
Du bist ja 47 Jahre alt. Man sieht, der Sport hält jung. Das gucke ich als Hautärztin natürlich auch immer ganz genau. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Urologie und Sport? Würdest du es auch anderen empfehlen?
Ich glaube, ja. Ich glaube, dass sich die Urologie in den letzten Jahren zu einer Disziplin entwickelt hat, die als Männerarzt den Mann beim Altwerden begleitet. Und dazu gehört nicht nur, dass man einerseits vielleicht Krankheiten erkennt und behandelt, sondern auch, dass man ein gesundes Leben vorgibt oder Tipps oder Ratschläge gibt. Und ich glaube auch gerade, dass die jüngere Generation, also das typische Einstiegsalter in die Urologie ist ja so Anfang, Mitte 40, dass die auch weitaus offener ist, diese Tipps anzunehmen, als das zum Beispiel noch die Nachkriegsgeneration war, die ja jetzt Mitte 70, Ende 70 ist.
Du sagst Einstiegsalter? Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass ja klassischerweise die Empfehlung zur Früherkennungsuntersuchung ab Mitte 40 stattfindet. Natürlich gibt es noch Krankheiten, urologische Krankheiten, die früher eine Rolle spielen. Aber dass man kategorisch einem Mann empfiehlt, ähnlich wie die Frau, die ja auch regelmäßig zum Gynäkologen geht, dass er regelmäßig zum Urologen geht, das fängt erst Mitte 40 an.
Jetzt hast du dich als Männerarzt bezeichnet. Ich habe gedacht, ein Urogenitaltrakt, wie man die Region in medizinisch professionell nennt, haben ja auch Frauen. Also hast du nur Männer als Patienten?
Nein, das ist richtig. Das hast du schon recht, dass es natürlich nicht ein exklusiver Männerarzt ist. Wenn wir jetzt zum Thema Früherkennung und Vorsorge kommen, dann ist es in der Tat so, dass wir uns da ein bisschen auf den Mann fokussieren. Aber klar, auch Frauen kriegen Nierensteine, auch Frauen haben vielleicht Probleme beim Wasserlassen, Brennen, Blasenentzündungen und so weiter. Und die suchen dann in erster Linie auch den Urologen auf.
Sag mal, warum wird man denn Urologe? Also was motivierte dich einstens, diese Fachrichtung zu ergreifen?
Das ist eine vielgestellte Frage, die gerade jetzt für Nichtmediziner auch sehr kurios erscheinen mag, dass man sowas macht. Es ist sicherlich kein Beruf, mit dem die Mutter beim Bäcker angeben kann, wenn der Sohn Urologe ist statt Herzchirurg. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich Herzchirurg werden wollte. Also klar war, ich werde Chirurg. Und dann habe ich so alle Fachbereiche besucht, mitunter auch Herzchirurgie, was mein Favorite war. Als ich dann aber gesehen habe, dass da die Assistenzärzte in der dritten Person angesprochen werden, fand ich das alles nicht ganz so prickelnd. Und nachdem ich dann unter anderem Chirurgie, Gynäkologie, also auch klassisch chirurgische Fächer durchwandert habe und zufälligerweise bei der Urologie auch durch die Doktorarbeit gelandet bin und gesehen habe, dass die Urologen eigentlich von allen chirurgischen Disziplinen so das lockerste Völkchen sind, habe ich mich da spontan wohl gefühlt und so kam es dann. Und das ist eine Geschichte, die sich eigentlich oftmals wiederholt, wenn man andere Urologen fragt.
Mhm. Und was heißt in der dritten Person angesprochen?
Eben in der dritten Person. Also er möge bitte den Haken halten. Nicht Herr so und so, Herr Christoph, halten Sie den Haken, sondern er möge bitte den Haken halten.
Okay.
Und das fand ich sehr befremdlich.
Wieso diese Distanz? Was?
Ich weiß es nicht genau. Vielleicht ist das was herzchirurgisch Spezielles. Ich will jetzt um Gottes Willen auch gar nichts gegen die Herzchirurgen sagen. Aber zumindest in der damaligen Zeit, ich meine, wir reden immerhin von den späten 90ern, da gab es ja auch gerade dieses patriarchalische System, was in der Medizin und gerade in den chirurgischen Fächern ja sehr ausgeprägt ist. Das ist, glaube ich, gerade da extremst ausgeprägt. Und das hat sich dann so niedergeschlagen, dass quasi so wirklich niedrigrangige Ärzte oder Studenten noch nicht mal in der ersten Person oder zweiten angesprochen werden.
Das ist interessant. Also Kardiologie ist offensichtlich ein Spezialfach. Ich hatte in meiner Ausbildungszeit mal, da gab es auch einen kardiologischen Chefarzt, der war jetzt nicht Chirurg, aber immerhin Kardiologe, und der hat seine Sekretärin wohl in den Schrank eingesperrt.
Naja, das sieht man mal. Sie muss am Herz liegen. Ja. Herzenssache.
Herzensbildung fehlt noch ein bisschen. Die Urologen so insgesamt, ja, wir wollen ja schon auch ein bisschen Klischees hier wälzen. Wie sind denn die drauf?
Ich sage immer, das Fach sucht seinen Arzt und nicht umgekehrt. Und von der Seite her sind die Urologen schon, was ich eben gesagt habe, eigentlich ein ganz witziges, auch ein selbstreflektiertes Völkchen, was, glaube ich, damit zu tun hat, dass die Urologie im Prinzip eine sehr große Bandbreite aller möglichen Erkrankungen, von lustig, frivol bis ernst, bösartig, zum Tode bringend, beinhaltet. Mhm. Auch junge, alte, Männer, Frauen, also alles ist vertreten, und das macht eigentlich eine sehr interessante und auch amüsante Mischung.
Du hast ja jetzt Vorsorge angesprochen. Was macht man denn da? Wer geht zur Vorsorge? Warum geht man zur Vorsorge und wie geht das?
Wenn jetzt mal der Wissenschaftler spricht, dann muss man sagen, man sagt ja nicht Vorsorge, denn ich kann ja eine Erkrankung nicht vorsorgen, sondern Früherkennung. Das heißt, derjenige, der den wirklich wissenschaftlichen Ansatz sucht, möge mir verzeihen, wenn ich von Vorsorge spreche, und dir auch. Es heißt ja dann offiziell Früherkennung. Und die Früherkennung dient dazu, frühzeitig eine Erkrankung festzustellen. Und wenn wir uns jetzt mal einfach die Statistiken anschauen und von bösartigen Krankheiten sprechen, dann ist Prostatakrebs der häufigste Krebs des Mannes mit über 65.000 Neuerkrankungen im letzten Jahr. Das heißt, es kommt schon vor.
Wie ist denn das jetzt, wenn du 100 Männer hast? Wie viele kriegen davon Prostatakrebs?
Das ist jetzt eine schwierige Rechenfrage, die du mir stellst. Das werden nicht so viele sein. Also weniger als 0,00 irgendwas. Ne? Aber es kommt vor. Und gerade wenn man in die älteren Altersgruppen reingeht, also das betrifft jetzt die Männer über 50, 60, die werden dann schon mitbekommen in ihrem Umfeld, der so und so oder der so und so hatte Prostatakrebs. Etwas, womit man sich mit 30 oder 40 noch gar nicht beschäftigt.
Mhm. Und wie läuft die Vorsorge dann ab oder die Früherkennung?
Richtig. Die Früherkennung läuft so zunächst mal, dass man sein Eintrittsalter bestimmt. Und das gilt, was ich vorhin schon sagte, Mitte 40 für einen Mann. Wenn ich ein familiäres Vorkommen dieser Erkrankung habe von Prostatakrebs, also wenn der Vater oder der Onkel oder gar der Bruder daran erkrankt sind, dann sollte man schon ab 40 anfangen mit dieser Früherkennungsuntersuchung. Und was genau die Früherkennungsuntersuchung beinhaltet, auch da streiten sich momentan so ein kleines bisschen die Geister, denn vielleicht hast du schon mitbekommen, es gibt ja diesen ominösen Eiweißwert im Blut, der sogenannte PSA-Wert, also prostataspezifisches Antigen. Und wir haben festgestellt im Laufe der letzten Jahre, dass die alleinige Messung dieses Wertes nicht das Zünglein an der Waage ist. Nicht das ist, was wir dachten, der heilige Gral, wo man quasi schwarz-weiß sieht und immer, wenn der Wert erhöht ist, ist es Krebs, und wenn er normal ist, ist alles gut. Das heißt, es gehört noch mehr dazu. Will sagen, eine Früherkennung besteht nicht nur aus der Messung des PSA, des Blutwertes, sondern auch aus einer Tastuntersuchung. Mit dem Finger in den Po, genau. Und auch eine Ultraschalluntersuchung mit einem Ultraschallgerät, was auch über den After sozusagen eingeführt und dann die Prostatagröße bemessen wird. Und im Prinzip diese drei Parameter, also Größe der Prostata, Tastbefund und PSA-Wert, das gibt dann den entsprechenden Mix, anhand dessen ich dann sagen kann, diese Prostata ist okay, dieser Patient hat sehr, sehr sicher kein Prostatakarzinom.
Und wie viele Männer nehmen jetzt so im Vergleich vielleicht zu uns Frauen so die Vorsorge wahr?
Ja, das weiß ich sogar ziemlich genau. Also 17% aller Männer gehen zur Früherkennungsuntersuchung. Bei den Frauen ist es fast jede zweite oder mehr noch. Also da ist schon sehr viel Aufklärungsbedarf, Nachholbedarf. Aber klar, wenn ich dann solche Studien habe, die sagen vermeintlich, es bringt nichts, zur Früherkennung zu gehen. Weil die Männer, die zur Früherkennung gehen, die sterben genauso früh oder spät wie diejenigen, die regelmäßig gehen, dann führt das natürlich zu einer großen Verunsicherung. Wir hatten ja die Situation, dass da skandinavische Studien das Gegenteil bewiesen haben, nämlich dass es von Vorteil ist, während die amerikanische Studie gezeigt hat, es macht keinen Unterschied. Dann haben wir festgestellt, die amerikanische Studie war hinsichtlich der Auswertung falsch ausgewertet, die wurde wieder zurückgezogen, aber trotzdem kursiert diese Studie und der Nimbus, den die Studie hat, nach wie vor in den Köpfen, nicht nur von den Normalbevölkerung, sondern auch von den Ärzten. Und das ist extrem schwierig. Auf der anderen Seite, Das sehen wir, wenn wir mit Statistikern sprechen, die sagen dann, naja, um einen Prostatakrebstod zu verhindern, muss ich 700 Männer vorsorgen, früher kennen. Aber dann sage ich wieder, naja, das ist genauso wie beim Lottogewinn. Wir alle haben schon mal ein Lotterielos gekauft. Und obwohl wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein Sechser im Lotto haben, extrem gering ist, insgeheim hoffen wir alle, dass wir vielleicht doch den Sechser im Lotto ziehen und Millionäre sind. Und genau umgekehrt ist es beim Krebs. Keiner kann dir sagen, bin ich der eine von den 700 oder nicht? Und solange ich das nicht weiß, dann gehöre ich lieber zu den 699, die diese Vorsorge machen lassen, als dass ich eben der 700. bin, den es dann erwischt. Und das sehe ich als Urologe umso mehr, weil ich sehe die Patienten, die vielleicht außer der Reihe mit 45 und komplett durch mir, dass sie das Prostatakarzinom haben. Und da sage ich mir, naja, dafür lasse ich mir gerne meinen Blutwert bestimmen und dafür lasse ich mir gerne eine Prostatauntersuchung über ein Po machen.
Das ist ja für viele ein Thema, ne? Hintenrum untersucht zu werden. Wie gehst du damit um?
Naja, nach 20 Jahren Urologie würde ich sagen, ziemlich locker.
Auch deine Patienten?
Ich denke auch. Danke meiner speziellen einfühlsamen Redetechnik und ja, Untersuchungstechnik.
Wie machst du das? Wie entspannst du die Arme?
Ja, durch ein beruhigendes Vorgespräch. Und auch da muss man sagen, stelle ich einen Generationswechsel fest. Also diese ominöse kleine Hafenrundfahrt mit dem Finger in Po und all seinen Konsequenzen wird von den jetzigen Mit-40ern weitaus unkritischer gesehen als noch von der älteren Generation. Ja. Wobei auch da gibt's Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Es ist halt, ich sag mal, einfach nur eine Körperöffnung wie jede andere auch. Und wenn mir der Hals, Nasen, Ohrenarzt in den Mund guckt, dann versinke ich ja auch nicht vor Schamesröte im Boden. Also von der Seite her, wenn man quasi sachlich an das Thema rangeht, eine gewisse Lockerheit hat, es tut ja auch nicht weh. Klar, es ist jetzt nicht besonders angenehm, zumindest für die wenigsten. Und da muss man halt ein bisschen vorsichtig sein. Man muss nicht wie blöde auf die Prostata rumdrücken. Das ist übrigens was, was die Urologen gelernt haben. Früher war das tatsächlich so, dass die alten Urologen extrem intensiv die Prostata in der Tastuntersuchung bedrückt haben, was natürlich unangenehm ist. Das brauchen wir heutzutage gar nicht mehr. Gerade wenn ich das mit dem Ultraschall kombiniere, reicht also wirklich ein vorsichtiges, lockeres Abfahren. Und man tut ja auch nur einen Finger rein. Also das ist jetzt nichts Dramatisches.
Kommt man denn immer ran? So anatomisch ist das?
Kommt drauf an. Also es gibt Fälle, wo es wirklich sehr schwierig ist. Und da muss man dann auch einfach sagen, gut, mein Finger ist zu klein oder diese Prostata ist zu tief. Aber da hilft dann eben der Ultraschall, um vielleicht die eine oder andere Information noch mitzubekommen.
Aber den Finger braucht man schon noch auch, ja?
Das ja. Und da sage ich auch immer nochmal, weil da kommen wir wieder auf das, was ich eben gesagt habe. Die alleinige Blutuntersuchung reicht nicht aus. Mhm. Ja, also wenn man denkt, man kommt davon, indem man einmal beim Hausarzt oder auch Urologen, wo auch immer, Blut abnehmen lässt, das reicht nicht aus für eine vernünftige Früherkennungsuntersuchung.
Das heißt, ein Mann, der jetzt einen hohen Blutwert von, also PSA-Wert von seinem Hausarzt abgenommen bekommen hat, muss nicht gleich Angst haben, dass er Krebs hat. Was kann es denn sonst sein?
Naja, auch eine gutartig vergrößerte Prostata, die einfach sehr groß ist, kann so einen hohen Wert machen. Ja, je mehr Prostatagewebe ich habe, desto mehr Eiweißstoff wird produziert. Diese Rechnung funktioniert natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Also wenn der PSA-Wert dann extrem hoch ist, das kann man nicht mehr mit einer Prostatagröße in Relation bringen. Aber bis zu einem gewissen Grad schon.
Und warum wächst denn bei den Männern immer die Prostata?
Naja, weil die werden halt älter.
Ja.
Und auch das Verhältnis Testosteron-Östrogen ändert sich im Körper, wenn ein Mann älter wird.
Also die Sexualhormone verändern sich in der Relation.
Verändern sich,
und das
ganz
hat
genau
einen Einfluss auf die Größe,
richtig,
der Prostata.
Das kann einen Einfluss auf die Größe der Prostata haben. Und das führt dazu, dass Prostata wächst, dass mehr PSA gebildet wird, sodass es also normal ist, dass ein Mann 70-jährig einen höheren PSA-Wert hat und eine größere Prostata als ein 20-Jähriger.
Also es ist zwangsläufig immer so.
Prinzipiell ja. Es gibt wenige Patienten, die auch im hohen Alter kleine Prostaten haben, aber grundsätzlich wird im Alter, man sagt, im Alter wächst die Prostata und der Bauch.
Ah, okay.
Beim Mann.
Und kann man denn was vorbeugend tun, dass das nicht so, also dass es keinen Krebs gibt natürlich, außer jetzt zur Voruntersuchung zu gehen, also was man selber tun kann?
Eigentlich nicht wirklich. Natürlich wird Ernährung immer propagiert und auch Sport. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass speziell für die Prostata eine mediterrane Kost wird ein bisschen propagiert oder viel Sport hilft, weniger Prostatakrebs zu bekommen. Ich denke, das ist das Globale, dass man sich gesund ernährt, dass man eine gesunde Lebensweise an den Tag legt. Und dann ist das schon gut für die Prostata, aber es ist jetzt keine Allzweckwaffe.
Du bist ja jetzt gerade über Mitte 40 geworden. Warst du auch schon bei der Vorsorge?
Ja.
Mhm. Machst du das dann selber oder gehst du irgendwo hin?
Nein, ich gehe irgendwo hin.
Ja.
Also den PSA-Wert, den lasse ich bestimmen bei mir in der Praxis, klar, den kenne ich auch.
Ja.
Aber den Rest mache ich woanders, genau.
Ich verstehe. Als Hautärztin sehe ich ja auch den Genitaltrakt der Patienten und wir untersuchen ja die äußerlichen Geschlechtsorgane, das tut ihr Urologen ja auch. Wie ist es denn mit dem Penis und der Vorhaut? Da haben wir uns mal auf dem Kongress auch, wir haben da mal mit Kollegen gesprochen, bei der Untersuchung, die Vorhaut muss ja zurück. Lässt man das den Patienten machen oder hilft man? Und wie ist es mit dem Zurückwursteln? Das klappt ja auch nicht immer optimal.
Ist ja schon ein diagnostischer Hinweis. Wenn das Zurückwurschteln schwierig ist, dann kann man sich ja schon denken, dass es da irgendwie Probleme gibt. Da muss ich sagen, das kommt ein bisschen drauf an. Manche Patienten sind so übereifrig, die ziehen die Vorhaut schneller zurück, als ich Piep sagen kann. Andere machen es nicht, die entspannen sich und lassen mich dann den Job tun. Da bin ich relativ leidenschaftslos. Klar, wenn ich das mache, dann merke ich schon, ob da eine Verengung ist. Und klar, wenn eine Verengung im schlaffen Zustand ist, dann wird erst recht im irrigierten Zustand eine Verengung sein. Das wiederum kann zu Rissen führen, Schmerzen, Probleme. Und das ist dann so ein Teufelskreis, das dazu führt, dass die Vorhaut immer enger wird. Kommt drauf an.
Ja. Das Thema Vorhaut wird extrem, sagen wir mal, emotional diskutiert in den Medien und auch in der Medizin. Es gibt Anhänger und Befürworter der Beschneidung aus religiösen oder medizinischen Gründen oder kulturellen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Situationen, warum das passiert. Statistisch gesehen sagt man ja, ein Drittel der männlichen Weltbevölkerung ist beschnitten. Ganz kurz nur die Frage, wie kritisch siehst du das? Wie wichtig ist die Vorhaut und kann man aber auch sehr gut ohne sie leben? Einfach, dass man mal einen Mediziner hört, der da eine Einschätzung bringt.
Gut, zunächst mal sehe ich es relativ unkritisch. Jeder nach seiner Fasson und jeder muss damit glücklich werden. Wenn einer eine enge Vorhaut hat, die jedes Mal beim Geschlechtsverkehr wehtut oder sich einmal im Jahr entzündet und damit glücklich ist, dann soll er das tun. Diese Hysterie, die wir haben, gerade bei den Kindern, was die Vorhaut angeht, ist meiner Ansicht nach ein kleines bisschen übertrieben. Wir hatten die Diskussion ja vor 2-3 Jahren, als gerade in der Rechtsprechung da das großes Thema war. Und grundsätzlich muss man sagen, dass ein Kind, wenn wir jetzt mal in dieser Altersgruppe anfangen, durchaus das Recht hat auf eine Vorhautverengung. Die Vorhaut ist am Anfang verklebt und wenn er 3 oder 4 ist und die Vorhaut nicht zurückkriegt und keine Beschwerden hat, wäre ich als Urologe, ich bin ja auch Kinderurologe, der Letzte, der sagen würde, diese Vorhaut muss beschnitten oder in irgendeiner Art und Weise behandelt werden. Klar, irgendwann kommt der Punkt, wo auch der gesunde Menschenverstand einen sagt, naja, mit 8, 9 sollte da schon die Vorhaut zurückzuziehen sein. Anderer Teil deiner Frage, nämlich was ist, wenn die jetzt beschnitten werden? Es gibt Untersuchungen, die gezeigt haben, dass die Männer, die beschnitten sind, und gerade jetzt in den Vereinigten Staaten sehen wir das ja, wo das ja weitaus häufiger praktiziert wird als in Deutschland oder Europa, die sind nicht unglücklicher mit ihrem Penis und die sind da auch nicht viel unempfindlicher. Es gab eine witzige oder interessante Studie, die die Kollegen in San Francisco mal gemacht haben, nämlich die haben beschnittene Männer mit einer Feder, also die Eichel dieser Männer, mit einer Feder bestrichen. Und die mussten dann halt feststellen, okay, merke ich da jetzt was oder nicht? Und die Unbeschnittenen haben das Gleiche bekommen, es waren etwa so 100 pro Gruppe. Und ja, die Unbeschnittenen waren empfindlicher, die haben das eher gemerkt, wenn die Feder an der Eichel entlang rieb. So, jetzt sagen wir also, dass der unbeschnittene Mann empfindlicher an der Eichel ist. Das heißt aber nicht, dass der dann auch ein besseres Sexualempfinden hat oder ein befriedigeres Sexualleben. Denn das hat man die Männer natürlich auch gefragt und siehe an, die waren beide Gruppen waren gleich glücklich. Ja. Von der Seite her muss man sagen, wissenschaftlich betrachtet, okay, das war eine eher kleinere Studie, ist das jetzt nicht so dramatisch. Aber klar, es gibt natürlich auch renitente Gegner der Beschneidung und die sehen die Sache natürlich anders.
Okay, aber es gibt Studien, die das untersuchen und ich finde, das ja ist ein wichtiges Thema, weil manche Männer ja auch doch wirklich diese Entscheidung ja fällen müssen und dann ist es vielleicht tröstend zu wissen, okay, das Sexualleben stimmt danach trotzdem und es kann trotzdem schön sein oder vielleicht erst recht, weil vorher Probleme waren.
Ganz genau, man darf ja nicht vergessen, von wo die kommen. Es ist ja nicht so Vorhaut ja, nein, sondern Vorhaut eng, kein Geschlechtsverkehr, weil immer eng, weil immer schmerzhaft und danach ist es zwar weg, okay, aber ich kann wieder Geschlechtsverkehr machen.
Warum hat die Natur die Vorhaut erfunden?
Ich glaube, weil es schwieriger wäre, das andersrum zu machen. Ich denke, wenn man jetzt die Entwicklung anschaut, also das geht jetzt so ein bisschen in die Embryologie rein, ist es einfach einfacher, wenn sich der Penis entwickelt, dass da Haut drum ist, als dass sich im Leib der Mutter sozusagen dieses Stückchen Haut schon zurückzieht. Also besser mit, ist einfacher von der Mache her, als ohne.
Das heißt, die Schutzfunktion, die man heute immer als wichtigsten Grund gibt, ist gar nicht so wichtig, weil wir haben ja eh heute Schlippis an.
Einerseits das und andererseits, wie gesagt, wenn sich im Laufe des Lebens die Vorhaut zurückzieht oder zurückziehen lässt, dann ist die so oder so frei, die Eichel. Und wenn sie beschnitten ist, dann ist es ja auch so, dass wir sehen, dass sich die Hautschichten, und das weißt du wieder besser als ich, da bilden sich dann ein bisschen mehr Hautschichten. Also die Epidermis mit so und so viel Schichten kriegt dann nochmal 3 Schichten extra und da wandern auch ein paar mehr Abwehrzellen rein. Und dann ist das schon okay so.
Mhm. Du hast im Vorgespräch ganz stark betont, ich bin jetzt nicht der Arzt, der nur über Sexualunfälle und Erektionsstörungen spricht. Warum ist das so wichtig, das zu betonen?
Weil ich glaube, dass in der Öffentlichkeit das Bild des Urologen häufig eines ist, wo ein proper Urologe in einer Talkshow-Runde sitzt und irgendwelche Sexualunfälle erzählt oder dazu befragt wird. Und das macht wirklich einen minimalen Teil meines Tätigkeitsbereiches aus. Und mir ist es wichtig, dass die Leute den Urologen eher als Gesundheitsarzt, Männerarzt oder halt Urologen, einige der Krankheiten haben wir ja schon angesprochen, sieht, als der Arzt, der lustige Geschichten in einer bierseligen oder redseligen Runde erzählt von Leuten, die irgendwas gemacht haben mit ihrem Penis. Klar, das gehört auch dazu, aber das ist wirklich nur ein kleiner Teil. Und ich glaube, die öffentliche Wahrnehmung, die geht da so ein bisschen an der Realität vorbei.
Das heißt, du siehst dich nicht als Viagra-Dealer?
Sicherlich nicht, nein. Wenngleich ich sagen kann, dass ich die Anfangszeiten dieser Therapie und auch der Euphorie miterlebt habe und somit schon weiß, wovon ich spreche.
Kannst du denn 2, 3 Sätze zur Erektionsstörung loswerden? Wir wissen ja, dass die jungen Männer oft psychische Gründe haben, weil wenn die unter Stress sind, ne, dann können die nicht so gut. Aber es gibt auch ganz ernste Gründe. Wie gehst du um mit dem Thema? Also kann man da sich vertrauensvoll an dich wenden?
Ich glaube ja, aber ich glaube deswegen ist auch der Urologe gerade gefragt hinsichtlich seiner Einfühlsamkeit, weil das natürlich ein Thema ist, das relativ sensibel ist. Und natürlich, auch mal jetzt mal realistisch betrachtet, da kommt ein Mann zum Arzt und innerhalb von 5 Minuten muss der da sein Sexualleben auspacken. Das würde man ja jetzt nicht bei jedem machen. Das heißt also, es liegt an mir, relativ empathisch mit diesem Thema umzugehen und mich auch ein bisschen auf den Patienten einzustellen. Wenn da der Hochschulprofessor kommt, muss ich anders mit dem reden als, ich will jetzt keine andere Profession nennen, aber du weißt, was ich meine. Also man muss versuchen, auf einer Ebene mit dem Patienten zu kommunizieren. Das gilt natürlich für andere Krankheiten auch, aber umso mehr für die Erektionsstörung. Und dann sollte man in der Lage sein, auch hier zu gucken, ist das eine psychische Belastung? Hat der Mann Druck, weil er performen muss heutzutage? Oder ist es einfach so, dass er so viele Vorerkrankungen hat, dass er einfach nicht besser kann, weil der Zucker und der Bluthochdruck seine Blutgefäße einfach zugemacht haben?
Warum müssen Männer heute mehr performen?
Ich glaube, daran sind die Medien nicht ganz unschuldig. Wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft heutzutage und wir werden ja Tag für Tag damit konfrontiert, dass man in allen Belangen besser leisten muss, mehr leisten muss. Man sieht in der Werbung nur Top-Frauen. Wenn ich mir die Frauen und Männer von Elite-Partner anschaue, dann frage ich mich,
warum haben die noch keinen abgekriegt?
Genau, warum haben die gerade die noch keinen abbekommen? Und ich denke, das alles, es gibt so ein Komplettpaket, was da geschnürt wird, was man teilweise als Mann gar nicht alles schultern kann.
Und was gibst du da für einen Tipp?
Naja, also erstmal, man muss sich klar werden, dass das normal ist. Und gerade wenn es um die sexuelle Leistungsfähigkeit
geht. Was ist normal, dass man auch mal nicht kann?
Dass man auch mal nicht kann. Klar, wenn ich den ganzen Tag 12 Stunden arbeite, 3 Stunden schlafe, ab einem gewissen Alter wohlgemerkt. Ich denke, die 20-Jährigen, die kriegen das meistens noch ganz gut kompensiert. Aber der ältere Mann, der kann dann einfach nicht. Und das ist auch normal so. Das würde ja auch keiner verlangen, dass du bei so einem Arbeitspensum dann noch irgendwie einen Marathon hinterherlaufst in einer Zeit von unter 3 Stunden. Also von der Seite her, man muss das einfach akzeptieren. Und das ist manchmal gar nicht so einfach für die Patienten, weil die sind vom Kopf her vielleicht noch jung geblieben in den 20ern. Aber der Körper ist eben 60. Und das können die nicht verstehen, dass ein 60-jähriger Körper eben nicht mehr permanent kann, sondern nur noch zu besonderen Anlässen, im Urlaub und so weiter und so fort.
Jetzt haben wir vorhin von der kleinen blauen Pille gesprochen. Gibt man die wirklich oder ist das ein Lifestyle-Produkt? Wie siehst du das dann?
Ich glaube, es wird auch als Lifestyle-Produkt verwendet. Denn es hilft ja nicht nur demjenigen, der keine gute Erektion hat, sondern es hilft auch demjenigen, der eine gute Erektion hat, der aber eine noch bessere Erektion haben möchte. Das zu verschreiben, obliegt dann jedem Arzt, ob er sagt, gut, ich gebe das einem Patienten, obwohl er es vielleicht nicht braucht. Oder an dieser Stelle stoppe ich und mache das wirklich nur für Patienten, die es brauchen. Wir haben in den letzten Jahren eine Vielzahl von Tabletten bekommen, die in dem Zusammenhang wirken, die gar nicht mehr unbedingt blau sein müssen. Die blaue war die erste, klar.
Genau.
Ende der 90er. Aber da gibt es unterschiedlichste Präparate. Und da wiederum lobe ich mir den Urologen, weil der weiß, welches Präparat wie wirkt.
Also eine Wochenendpille oder eine jeden Tag Niedrigdosis-Therapie,
genau.
Ne?
Richtig, da ganz genau.
Je nach
Gusto. Ja. Und man muss auch ein kleines bisschen gucken, wie der Patient ist. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man in der Lage ist, mit dem Patienten darüber zu kommunizieren und zu schauen, naja, ist das ein Patient, der von der langwirksamen Pille profitiert, weil er weiß nicht so recht, wann wird es dieses Wochenende passieren. Oder ist das ein Patient, der weiß ganz genau, jeden Donnerstag um 20.45 Uhr, da passiert's. Mhm. Ja? Und dann weiß er ja gut, wenn ich um 20 Uhr pünktlich meine Tablette einnehme, dann bin ich um 21 Uhr auch in der Lage, alle Wünsche, die da auf den Tisch kommen, zu erfüllen.
Und ab wann soll man sich jetzt mit Erektionsstörungen an dich wenden?
Im Prinzip jederzeit. Das gilt sowohl für den jungen Mann, wir sehen da ja häufiger psychogene Erektionsstörungen.
Das heißt, wenn die Leute gestresst sind oder
ganz genau
andere psychische Probleme haben?
Richtig, denn ich bin derjenige, der die Weichen stellt, insofern, als dass ich sage, gut, ich stelle fest, hier ist keine organische Störung also vorhanden.
Der Urogenitaltrakt
genau,
ist gesund?
Ist gesund. Ja. Ne? Haken an den Genitaltrakt, ja. Weiter gehst zum Psychotherapeuten. Ganz so einfach ist es nicht, aber zumindest muss ich den Patienten informieren, da ist alles okay, weil das ist ja das Erste, was man denkt. Mhm. Man denkt zuerst immer, irgendwas stimmt nicht an meinem Körper, an meinem Organ. Man denkt nicht, ich habe was im Kopf. Es ist nicht die psychische, es ist der Körper, weil es viel einfacher ist, auf irgendein Organ sich zu fokussieren. Und da bin ich derjenige, der sagt, das Organ ist in Ordnung, es ist tatsächlich der Kopf, aber wir können unterstützen mit Punkt, Punkt, Punkt.
Das heißt, du hast keinen Stolz, auch mal einen Patienten weiterzuschicken, ja? Und arbeitest dann durchaus interdisziplinär. Du schickst also zum Psychotherapeuten, aber auch Kardiologe, Internist, Diabetesarzt oder Neurologe?
Ja, es kommt ein bisschen auf den Patient an. Wenn ich einen Anlass habe, begründeten Anlass, dass da noch andere Erkrankungen vorliegen, dann sicherlich zu internistischen Kollegen. Wenn wir jetzt den klassischen Fall haben vom jungen, gesunden Mann mit einer psychogenen Erektionsstörung, dann geht der Weg mehr oder weniger direkt zum Psychotherapeuten.
Du hast an ganz vielen Stellen schon so gesagt, naja, es kommt auf den Typen des Patienten an und man muss eben besonders einfühlsam besprechen, manche solche Tabuthemen im Alltag. Das heißt, du machst dir viele Gedanken, das merkt man schon. Kannst du denn so ein bisschen sagen, was es für Typen von Patienten gibt? Nimmst du das wahr?
Ja, das versuche ich und ich denke, das ist die hohe Kunst auch nach 10 Jahren, 20 Jahren Berufspraxis, dass man in der Lage ist, so ein bisschen die Typen einzuschätzen, die Art und Weise, wie die über das Thema reden möchten. Und natürlich habe ich mir jetzt noch nicht solche Gedanken gemacht, dass ich dir eine Christoph-Klassifikation der Patienten geben kann, der urologische Patient. Aber zumindest gibt es welche, die schon mit einem gewissen therapeutisch-diagnostischen Bild kommen, also wissen oder denken.
Sind vorgebildet schon, vorinformiert.
Genau, was sie haben oder meinen zu glauben, was sie haben und welche Untersuchungen sie brauchen. Und wenn sie die nicht kriegen, dann gehen sie halt woanders hin. Und dann gibt es wiederum welche, die relativ indifferent sind, die sozusagen noch an das Allwissen des Arztes glauben. Und wenn du denen sagst, hier ist die Pille X, bitte nehmen, dann wird alles gut, dann machen die das und fertig. Und dann sind die nach 3 Minuten raus. Und das ist eigentlich ganz witzig, die wollen auch gar nicht mehr reden oder zuhören oder irgendwelche Geschichten hören. Klar, von Haus aus, und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich so eine Art Dozententyp bin, möchte ich den Patienten natürlich ein bisschen was erzählen. Die sollen verstehen, warum sie die Krankheit haben, weil ich glaube, dass die dann auch viel nachhaltiger die Therapie durchziehen, wenn die wissen, warum mache ich das, warum muss ich diese Tablette nehmen, als wenn ich einfach nur so von oben runter sage, Pille nehmen, fertig. Aber das sind nicht alle. Zwar eine Vielzahl von Patienten, aber nicht alle Patienten. Und das gilt es dann halt rauszufinden, ist das so einer, dann rede ich mit dem und erkläre ihm das alles. Oder ist das einer, der nur sagt, einmal reinkommen, Rezept in die Hand und raus.
Es ist ja oft so, dass Ärzte denken, sie sind total gute Kommunikatoren und Patienten beschweren sich manchmal, mein Arzt ist nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Das heißt, obwohl alle von sich denken, sie machen es richtig, klappt es nicht immer. Was sind denn so deine Tipps an Patienten, wenn die zum Urologen oder zum Arzt im Allgemeinen gehen? Wie ist man ein idealer Patient?
Schwierig. Ich glaube, der Patient hat zunächst mal den Anspruch, dass der Arzt sich Zeit nimmt. Und ich glaube, dass Zeit der entscheidende Faktor ist. Und auch da zitiere ich wieder eine Untersuchung, die gezeigt hat, dass die Wahrnehmung von Patienten und Ärzten hinsichtlich der Zeit, die miteinander verbringen, ganz unterschiedlich ist. Also die gezeigt hat, wenn ein Patient oder der Arzt befragt, wie viel Zeit hat er mit dem Patienten verbracht und der hat geschätzt, 2 Minuten, da waren es in Wirklichkeit 30 Sekunden. Und das waren natürlich die 30 Sekunden und nicht mehr, die der Patient auch wahrgenommen hat. Also so gesehen ist der Zeitfaktor wirklich, glaube ich, ein großer Faktor, wo auch ein Patient realistisch sein muss, wenn er in eine Praxis kommt. Und natürlich arbeiten wir alle mit Timeslots. Ich habe so und so viel Zeit pro Patient. Der eine braucht ein bisschen mehr, der andere braucht ein bisschen weniger. Dann sollte der jetzt nicht unbedingt erwarten, dass man da eine halbe Stunde Zeit hat für all seine Probleme. Wenngleich ich zumindest wichte das schon so, dass ich sage, okay, für die Patienten, die jetzt schwerwiegende Krankheiten haben, und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass der Urologe ja auch Krebspatienten behandelt, dann habe ich so eine Art Spezialsprechstunde, wo ich meine Krebspatienten drin habe, wo ich weiß, okay, hier geht es vielleicht um Leben und Tod. Da kann ich nicht nach 10 Minuten sagen, so, das war's, nächster, sondern da brauche ich mehr Zeit.
Mhm. Und kannst du so ganz konkret formulieren, welche Tricks, in Anführungsstrichen, du anwendest, um in dieser Kürze der Zeit jemanden zu öffnen und so ein Vertrauensverhältnis zu entwickeln?
Zunächst mal festzustellen, was ist das für ein Mensch? Wie ist der sozialisiert? Was hat der für einen Beruf? Wie alt ist der?
Ja.
Indem ich konkret frage. Mhm. Ja? Also gut, 75-Jähriger weiß ich, dass er sehr wahrscheinlich nicht mehr beruflich aktiv ist, aber dann hilft es trotzdem zu fragen, was haben Sie früher gemacht? Weil natürlich prägt der Beruf sehr einschneidend in Menschen. Und dann ist es schon hilfreich zu wissen, ist es jetzt ein Handwerker oder ist es ein Büro, ein Schreibtischtäter oder was auch immer, Akademiker, Lehrer, you name it. Ja? Mhm. Also das wissen wir alle aus dem Alltag. Die sind relativ typisch. Und so wie die dann sind, wie man weiß, wie die auch denken und ticken, so kann man dann relativ direkt auf die Themen gehen. Gut, manchmal kommen die Patienten auch gleich zur Sache. Oder sie wissen vielleicht durch Empfehlungen von anderen Kollegen, das ist einer, mit dem kannst du gleich reden. So, dann kommen die rein, zack, und nach einer Minute erzählen die mir Sachen, die ich vielleicht gar nicht wissen will. Aber so ist das eben.
Ach so, ne? Was willst du denn nicht wissen?
Zu pikante Details, muss ich nicht
Ach,
wissen.
Ach, tatsächlich, ja? Ja, ja? Ach, das kriegst du auch mit.
Ja, aber das ist sehr selten, klar.
Ich verstehe. Und sag mal, wie sind solche Sachen, Stimmlage, Mimik, Körpersprache? Wenn wir beide jetzt hier reden, du guckst ja schon einen, du hältst einen ja fest mit deinem Blick. Das ist angenehm, weil du einen ja sicherlich dann eben auch führen kannst. Mhm. Aber sind das Sachen, die du bewusst machst und einsetzt? Also wie du jemanden öffnest und entspannst?
Ich denke mal, ja. Wobei dieses Bewusstsein im Laufe der Jahre abhanden gekommen ist. Man macht das wahrscheinlich instinktiv. Und das funktioniert dann mehr oder weniger gut.
Und wie gibst du jemandem das Gefühl, dass wir viel Zeit miteinander verbracht haben, obwohl es gar nicht so viel war?
Ich glaube, dass ich in der Lage dann war, möglichst viel Informationen, wenn er die haben will, in kurzer Zeit rüberzubringen.
Okay.
Und es ist richtig, man muss schon den Patienten dann irgendwo einfangen und führen durch diese vielleicht 10 Minuten, die man hat. Und manchmal ist es auch tatsächlich so, dass ich an dieser Stelle das Gespräch unterbrechen muss und dann rübergehe zum Ultraschall oder halt dann die Untersuchung machen muss, weil einfach nicht mehr Zeit übrig bleibt. Aber um das vielleicht noch kurz zu erwähnen, es ist gerade in der Urologie, wenn man Patienten regelmäßig sieht, eigentlich sehr schön zu sehen, wie man quasi gemeinsam mit dem Patienten alt wird. Also ich habe ja jetzt Patienten schon, die seit 10 Jahren in der Nachsorge oder Vorsorge sind. Jetzt habe ich selber gesagt, Früherkennung. Und ich habe gesehen, wie die ihr Haus gebaut haben, ihre Kinder gekriegt haben, die sind teilweise mein Alter vielleicht und man hat vielleicht die gleichen Interessen und teilweise ist es so, dass von den 10, 20, 30 Minuten, was auch immer, 5 Minuten medizinisch sind und der Rest ist dann, was macht das Haus, was macht der Garten, was macht der Urlaub und das ist eigentlich ganz angenehm. Mhm. Klar, man muss natürlich schon so ein bisschen den Fokus auf der Krankheit lassen und darf die nicht ignorieren, aber das ist einfach ganz schön, ne? Und das kommt aber auch auf den Patienten an, wer will das und wer will das nicht, wer braucht es und wer braucht es nicht.
Das heißt, ein Patient, der zu dir kommen sollte, die Zeit im Blick haben, wissen, dass die leider begrenztes Vertrauen haben natürlich und dann aber auch wissen, was er will, ne? Das ist doch vielleicht...
Ja, oder ich sag ihm, was er wollen sollte.
Ja, super. Das Problem beim Gesundheitssystem, das wir haben, ist, wir haben gute Medizin, aber es ist die Zeit immer wieder. Das hast du auch betont. Wie kannst du noch mal genau erklären, welche Not der Kassenarzt hat? Es ist ja irgendwie so, dass die Kassenärztliche Vereinigung den Kassenärzten pro Quartal eine bestimmte Patientenanzahl ja erlaubt und auch bezahlt. Also sagen wir, 1000 Patienten pro Quartal werden dir genehmigt. Ist das richtig?
Richtig.
Und wo liegt das Problem?
Das Problem ist, dass wenn ich eben diese Zahl von 1000 Patienten überschreite, weil die Anfrage so groß ist, weil ich viele Notfälle habe, Patienten, die ich nicht abweisen kann, und ich über eine gewisse Grenze komme.
Über 1000 Patienten als
richtig,
Beispiel, ja.
Dann gibt die Kassenärztliche Vereinigung Abschläge. Das heißt, sie bezahlt nicht mehr 100% zu dem Patienten, sondern nur 80%. Und das wird dann immer weiter runtergestuft, bis irgendwann ich in einen Bereich komme, wo ich Patienten sehe, für die ich kein Geld mehr bekomme. Das ist natürlich eine Extremsituation, die ich als solches auch noch nicht erreicht habe. Aber das führt dazu, dass natürlich bei den Patienten, und das betrifft insbesondere Hausärzte oder andere Fachdisziplinen, dass da der Unmut steigt, dass die natürlich, und es gibt Computersysteme, die das berechnen, sagen, zum Zeitpunkt X im Quartal, meinethalb statt nach 12 Wochen, nach 10 Wochen, ich bin in meinem Budget voll. Mhm. Alle Patienten, die ich jetzt sehe, in den nächsten 2 Wochen kriege ich kein Geld mehr oder kaum noch Geld. Ich mache die Praxis zu. Das wiederum sorgt natürlich für Unmut bei den Patienten. Aber das ist das, was ich vorhin sagte. Ich habe ein offenes System, nämlich viele Patienten drängen ein und die Abrechnung als solche, die Gratifikation, die ist gedeckelt. Mhm. Natürlich, da haben sich wahrscheinlich schlaue Leute viele Gedanken gemacht. Da gibt es einen Grund, warum das so ist. Das will ich jetzt auch gar nicht extremst kritisieren. Trotzdem muss man verstehen, warum einige Ärzte, denen das passiert, unzufrieden sind.
Ja, und auch Patienten, die dann einen Termin wollen und dann die Arztpraxis sagt, nee, wir sind jetzt schon dicht oder genau, wir gehen jetzt mal 2 Wochen in Urlaub jedes Quartal oder sowas.
Genau.
Das heißt, da wäre Optimierungsbedarf.
Richtig. Glaube ja.
Der Sinn ist wahrscheinlich, dass man nicht unendlich viele Patienten haben soll, um die Kosten nicht unnötig zu steigern. Aber in der Realität geht ja wahrscheinlich eh keiner freiwillig zum Arzt. Darf ich fragen, was man so als Urologe kriegt pro Patient pro Quartal? Also gibt es da eine Summe, die man so pauschal sagen kann?
Also ich denke, die Grundversorgung liegt pro Patientenfall bei 26 Euro. Dann kommt man noch mit Ultraschall und Urinuntersuchung 5 Euro oder so drauf. Also wir landen so bei etwa 33 Euro, 35 Euro pro Fall. Und zwar unabhängig davon, wie häufig ich den Patienten sehe. Das heißt, wenn ich den Patienten, warum wie auch immer, und das haben wir ja als Ärzte, der hat eine Krankheit, ich behandle den zum Zeitpunkt 0. Und dann möchte ich natürlich wissen, nach 2 Wochen, wie geht's dem? Dieser Besuch wird schon nicht mehr vergütet.
Oh, das ist,
und wenn da noch ein dritter Besuch ist, wird der erst recht nicht vergütet. Das ist im Prinzip ein Denkfehler.
Viele Patienten, hast du gesagt, kommen schon gut vorinformiert. Wahrscheinlich von Freunden, Kollegen, Familie oder Dr. Google. Wie findest du den Kollegen?
Naja, ich muss mit ihm leben. Das kennst du sicherlich auch. Vielleicht bringen die dir sogar Bilder mit, was sie gefunden haben und vergleichen das dann mit ihrer Körperstelle.
Ja. Ach ja, passiert das? Kommen Leute mit ihrem Gemächt und sagen, ich hätte gern auch so
eins? Nee, so extrem ist es nicht. Nee, genau. Nein, also man muss damit leben. Das Internet existiert und das Internet ist so ein Januskopf. Da gibt es Vorteile und es gibt Nachteile. Und diese Information haben die Patienten. In den meisten Fällen, wenn ich jetzt, obwohl ich das nicht ausgewertet habe, aber mal so ein bisschen in meine Erinnerung krame, in den meisten Fällen liegen die völlig daneben. Und in den meisten Fällen sind die völlig sinnlos, total verunsichert. Der Klassiker ist, junger Mann, ich glaube, wenn du googeln würdest, Knoten, Hoden, etwas, was einem jungen Mann mindestens einmal in seiner Zeit als sexuell aktiver Mensch passiert, dann kommt natürlich sofort Tumorerkrankung, da kommt natürlich sofort Hodenkrebs. Und in dem Moment, wo das erste Wort, was aufleuchtet bei Google, Krebs ist, kriege ich natürlich Panik. Und ich habe jede Woche mindestens 3 junge Männer, die vermeintlich wegen Hodenkrebs kommen. Klar, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Aber wer sagt es denen? Dr. Google, weil die natürlich nicht wichten. Die wissen natürlich nicht, dass von 100 Knoten am Hoden vielleicht maximal einer bösartig ist. Aber das können wir nicht ändern. Das Internet existiert und damit müssen wir leben.
Ja, und was sind das jetzt für Knoten, die gutartig sind, die plötzlich
auftauchen?
Das können
Zysten der Nebenhoden, des Nebenhodenseins.
Zysten, also Hohlräume
oder Entzündung, genau, flüssigkeitsgefüllte Hohlräume mit Samenflüssigkeit, richtig.
Und Entzündungen auch? Machen auch Einzelknoten?
Ja, können auch sowas machen.
Mhm. Wieso kriegt man eine Entzündung einfach?
Zur falschen Zeit am falschen Ort.
Mhm. Und das heißt, sollen Männer ihre Hoden abtasten?
Ja, wobei ich glaube, das machen die schon von ganz alleine. Der Mann neigt dazu, gerne mal sein Gemächt in der Hand zu halten und auch seine Hoden. Und ich glaube, es gibt wenige, die es geschafft haben, mal in einer Woche ihre Hoden nicht in der Hand gehabt zu haben.
Verstehe. Das heißt, in der Hand haben heißt dann auch schon gleich, man merkt, ob da
alles. Richtig. Also wenn da was ist, dann merkt man das in der Tat.
Großartig. Ja, jetzt haben ganz viele Zuhörer auch Fragen für dich gestellt und ich will jetzt einfach mal ein paar an dich weiterleiten und wir machen das so ein bisschen wie in der Sprechstunde bei dir und dann kannst du kurz und knackig die beantworten.
Okay, ich bin gespannt.
Ja, du bist nicht nur Männerarzt, sondern auch Frauenarzt, letztendlich, wenn es um den Urogenitaltrakt geht, aber manchmal bist du auch Kinderarzt.
Mhm. Mhm.
Eltern fragen, bis zu welchem Alter ist das Einnässen durchaus noch normal?
Eine ganz klare Jahreszahl gibt es dazu nicht. Dennoch kann man sagen, so bis zur Einschulung sollte das Thema durch sein. Und zwar ergibt es allein das soziale Umfeld. Ich möchte natürlich, wenn mein Kind in der Schule ist, dass es nicht nachmittags mit einer kompletten nassen Hose wieder rauskommt. Wenn man sich so ein bisschen die Literatur anschaut, dann sagt die meistens so um das vierte Lebensjahr. Das heißt also andersrum gerechnet, wenn ich einen Zweijährigen habe, der nachts noch einnässt und das sozial verträglich ist, dann ist das völlig in Ordnung. Ab vier sollte man vielleicht mal einen Arzt oder einen Spezialisten konsultieren, dass der guckt, dass auch organisch alles in Ordnung ist.
Also Urologen, Kinderurologen.
Zum Beispiel Kinderurologen, Kinderarzt, so ein Graubereich. Und dann wäre das natürlich wünschenswert, wenn die Kinder zumindest tagtrocken zur Einschulung sind. Nachttrockenheit ist ein bisschen schwieriger, aber auch da wäre es ganz gut, wenn die dann so bis zum achten Lebensjahr dann mehr oder weniger trocken sind, weil dann geht's ja weiter, die Kinder werden dann älter, wollen irgendwie bei einem Freund übernachten oder bei einer Freundin, und wenn die dann noch mit Windeln oder Klassenreise dann hantieren müssen, ist nicht so schön.
Das kann ja einen organischen Grund haben, also dass da irgendwas nicht in Ordnung ist an der Harnblase oder an den Harnwegen. Aber es kann auch psychisch sein, Stress, ne?
Es kann auch psychisch sein. Ich persönlich würde das aber nicht überbewerten. Also es gab Zeiten vor 10, 15 Jahren, wenn wir da organisch nichts gefunden haben, sind die ganzen Kinder in die Tagesklinik und mussten den ganzen Tag irgendwie irgendwelche Bilder malen von ihrer Blase und wie sie die kontrollieren können. Ich glaube, das ist dann sozusagen wieder das berühmte Pendel, was zu sehr in die andere Richtung geschlagen ist. Es ist meistens so eine Mischung aus beidem, vielleicht eine Entwicklungsverzögerung und dann so natürlich der soziale Druck, weil man weiß ja, die Kinder merken ja, dass es nicht so toll ist, wenn man nachts immer im Nassen liegt und wenn die Mama oder der Papa dann das Bett neu beziehen müssen und waschen und so weiter.
Gibt es Situationen in deinem Alltag, wo du noch geschockt bist oder kennst du überhaupt Ekel? Es ist ja nicht immer geruchsfrei und es kann nässen.
Ich glaube eher nein. Ich denke, nach so vielen Jahren, die man im Medizinbereich allgemein oder speziell in der Urologie verbracht hat, da gibt's nicht mehr viel. Wir sprechen jetzt ja von Äußerlichkeiten. Natürlich, Verletzungen können dramatisch aussehen und natürlich hat man
was
da.
Was für Verletzungen zum Beispiel?
Na, Unfälle, Schussverletzungen oder Penetrationstraumata. Das ist schon nicht schön, klar. Aber man hat da schon eine gewisse Professionalität oder professionelle Distanz, dass man vielleicht betroffen ist und das natürlich nicht schön findet. Aber dass man sich dann wirklich ekelt, dass, glaube ich, für mich sprechen zu können, kommt bei mir nicht mehr vor.
Also auch Gerüche machen dir nichts?
Ich finde es nicht schön, aber ich komme damit klar.
Wie kann man erkennen, ob was mit dem eigenen Urin nicht in Ordnung ist?
Also wer sehen kann, der sehe. Man sieht es zunächst mal. Ist die Farbe okay? Ist es klar? Ist
was
es dunkel?
Ist denn okay?
Also mehr oder weniger klarer Urin, also transparent, nicht ganz transparent, weil dann ist es eher ein Zeichen, dass man sehr viel getrunken hat. Was auch nicht so gut ist.
Ach nicht?
Sondern nee, weil man neigt dann dazu, wenn man zu viel trinkt, dass man sich auch Mineralien rausspült.
Ah.
Ja, der Klassiker sind die ganzen jungen Damen, die ständig mit ihrer kleinen Wasserflasche durch die Gegend rennen, 5-6 Liter am Tag trinken und sich dann wundern, warum sie mit zu niedrigem Natriumspiegel in der Notaufnahme landen.
Ah, dieses Mineral geht verloren. Und was haben
genau.
die dann für Beschwerden?
Die können Krampfanfälle kriegen, Muskelkrämpfe, Orientierungsstörungen, all sowas.
Also wie, und dann denken Sie, haben einen epileptischen Anfall oder sowas?
Ja, ich glaube, das wäre schon extrem, aber das kann schon in die Richtung gehen.
Ach,
ja, also von der Seite her, aber das sind Extremfälle und wahrscheinlich schaffen das die wenigsten. Auf der anderen Seite, wenn man zu wenig trinkt, dann riecht der Urin strenger nach Urin.
Wie riecht Urin? Kann man das beschreiben?
Das ist Harnstoff, ammoniakartiger Geruch. Ich möchte das Beispiel mit AdBlue bringen. Diejenigen, die Diesel fahren, wissen das, wenn die das immer nachgeben müssen, das riecht genauso. Und je konzentrierter der Urin ist, desto stärker tritt das dann zutage, weil halt einfach der Anteil von diesem Harnstoff, von dem Ammoniak gelöst in Wasser höher ist. Und so nehme ich also wahr, dass ich vielleicht ein bisschen mehr trinken sollte. Wir reden jetzt von einem relativ Normalbefund. Wir alle haben das schon erlebt, dass wir wenig trinken konnten. Da war der Urin halt riechender oder dunkler. Oder dass wir viel getrunken haben, da war er heller. Dann gibt es natürlich noch die wirklich krankhaften Erscheinungsformen. Wenn der Urin blutig ist, wenn er rot ist, wohlgemerkt, Vorsicht, wenn man jetzt viel rote Beete oder halt farbintensive Stoffe isst, dann kann der auch mal rötlich sein. Das darf man nicht verwechseln mit einem blutigen Urin. Wogleich der blutige Urin schon Grund sein sollte, mal einen Arzt aufzusuchen.
Ja, ich als Hypochonder, ich liebe rote Beete und dann ist mir das auch schon mal passiert. Nach rote Beete-Saft, da dachte ich, oh mein Gott, jetzt ist alles aus. Das war aber dann Gott
sei Dank. Ist auch lecker, rote Beete. Und ist auch gesund, gerade für Sportler.
Ja, und leuchtend roter Urin. Das ist shocking. Genau. Wie viel sollte man pro Stunde also trinken?
Gute Frage. Ich würde die eher beantworten, wie viel soll man am Tag trinken? Wir sagen, wenn ein Patient oder ein Mensch jetzt nicht vermehrt schwitzt, dass alles zwischen 1,5 und 2 Liter realistisch ist oder okay ist. Das dürfen auch 3 Liter sein. Wenn man Sport macht, nochmal 1 Liter mehr. Aber du siehst, wir kommen dann auf etwa, 3 Liter am Tag. Runtergerechnet sind es vielleicht 150 Milliliter, 100, 150 Milliliter die Stunde.
Was ist denn eigentlich Übersäuerung? Alle reden ja immer davon, man soll sich basisch ernähren und das hat irgendwas mit dem Urin zu tun.
Ja, also das erlebe ich als Urologe gar nicht mal so häufig, dass jetzt die Frage danach geht, wie ernähre ich mich, damit mein Urin basischer wird. Das ist in den letzten Jahren ist das so eine Alternativmedizin-Thema geworden. Das geht zurück, ich glaube so um die Jahrhundertwende, wo das ja alles so ein bisschen aufgekocht wurde mit der Ernährung. Und man davon ausgeht, dass die klassische westliche Ernährung, die vielleicht fleischlastig ist und wenig Gemüse hat, dazu führt, dass der Urin eher saurer wird. Also dass der pH-Wert ganz nieder ist, wenngleich das eigentlich eine mehr oder weniger normale Eigenschaft ist. Und dieser saure Urin oder auch die Säure im Blut führt dazu, dass es Gesellschaftskrankheiten wie Gicht oder Bluthochdruck oder gar Tumorerkrankungen begünstigt. Und im Umkehrschluss dann, wenn der Urin oder wenn das Blut nicht sauer, nämlich basisch ist, dann kriege ich das weniger. Soweit die Theorie. In der Praxis sieht es anders aus. Es gibt keine Daten, die gezeigt haben, dass ein Kollektiv mit rein basischer Ernährung über viele, viele Jahre.
Also das heißt so Gemüse und Mineralien und sowas, ne?
Natürlich, wir wissen alle, dass es gesund, dass es gesund ist. Die Mischung macht's. Natürlich soll man Gemüse essen, man darf aber auch Fleisch essen und auch andere Nahrungsmittel. Und wenn man das nicht im Übermaß konsumiert, dann ist es eigentlich soweit okay. Man muss jetzt nicht extra auf basisch gehen, aber nochmal, gerade die Industrie, die Werbeindustrie für basische Produkte, die hat da natürlich sehr viel gemacht. Und ich gebe zu, dass ich selber ein Müsli esse, was ein bisschen bewirbt, dass es basisch ist.
Und was macht das Müsli aus? Was unterscheidet es jetzt von den anderen?
Es gibt mehr Power durch den Tag.
Ja, aber was ist da anders drin in dem Müsli? Also was?
Also es sind halt Inhaltsstoffe, Weizenstoffe, die vermeintlich basischer sind. Ich nehme es aber nicht wegen der Basis, sondern weil es lecker ist.
Ja, verstehe. Okay. Naja, aber du bist ein richtig guter Sportler. Das heißt, so gesunde Ernährung ist dir wichtig und dann tunst du auch gleich deinen Urin.
Ich versuche es natürlich.
Super. Wie kann ich denn Nierenschmerzen erkennen? Manchmal denkt man ja womöglich sind Rückenschmerzen.
Das ist immer die große Griechenfrage. Kommst du jetzt vom Rücken, kommst du von der Niere? Man muss sagen, einen richtigen Nierenschmerz verursacht zum Beispiel durch einen Nierenstein, durch eine Kolik, das tut weh. Und zwar richtig weh. Schmerzhafter, als wenn man jetzt einen verschobenen Rücken hat, wenn man sich vielleicht verlegen hat oder einen Bandscheibenvorfall hat. Der klassische Nierenschmerz, wie er zum Beispiel vom Nierenstein ausgeübt wird, ist oftmals beschrieben als heftiger Schmerz, auf der Skala wirklich ganz weit oben und stechender Schmerz. Also ich kann mich noch erinnern, zu Klinikzeiten habe ich immer gefragt, ist das, wie wenn man mit Messer reinsticht? Und wenn diese Messerfrage mit Ja beantwortet wurde, da war ich mir schon ziemlich sicher, okay, das ist ein Stein.
Und gibt es auch beidseitige Nierenschmerzen oder ist es immer meistens eine Seite?
Meistens ist es auf einer Seite. Natürlich haben wir die Situation, dass es auch Patienten gibt, die auf beiden Seiten Nierenstein haben. Ähnlich schmerzhaft kann eine Nierenbeckenentzündung sein, aber auch die kommt meistens auf nur einer Seite vor. Also dass wir einen beidseitigen Nierenschmerz haben, ist eine sehr ungewöhnliche Situation.
Als Kind kriegt man beigebracht, einen Tritt in den Rücken oder in die Nieren ist sehr gefährlich. Ist das wirklich so oder ein Mythos?
Mythos würde ich nicht sagen. Ich meine, generell kein Organ sollte getreten werden. Die Nieren sind relativ nah an der Körperaußenseite und man kann sich schon vorstellen, dass wenn man da einen Schlag drauf bekommt, sei es jetzt, weil man stolpert und irgendwo drauf fällt oder drauf geschlagen wird mit einem Stock, dass sich da ein Hämatom bildet, dass da die Niere
obturiert,
ganz genau.
Oder dass sie reißt.
Richtig.
Es ist wirklich real.
Das kann vorkommen, aber da muss schon ein massiver Schlag erfolgen um die Niere, die ja eigentlich relativ gut umgeben ist, auch noch ein bisschen von Fettgewebe und auch noch so eine Kapsel hat, um die kaputt zu kriegen. Die Milz ist da weitaus anfälliger.
Was kann man denn seinen Nieren Gutes tun? Jemand fragt nach Hausmitteln, nach Rosenwasser. Ich weiß natürlich als Ärztin auch, man muss immer auf den Blutdruck achten, der kann die Nieren schädigen und auch Diabetes, Zuckerkrankheit ist ein Riesenproblem. Was kann man tun?
Also diese von dir angesprochenen Krankheiten, die entstehen und schädigen dann die Niere. Die Niere selber ist eigentlich relativ unschuldig und sitzt da und macht eigentlich nur einen Job und das ist, dass sie wie ein Filter funktioniert. Das Blut, was man halt im Körper hat, wird da durchgepumpt und das Ultrafiltrat, also das maximal gefilterte Blut, das ist dann der Urin. Und da kann man eigentlich nur sagen, darauf achten, dass man eben diese Krankheiten, die du genannt hast, Zucker oder Bluthochdruck nicht bekommt, leichter gesagt als getan. Da gibt es genetische Veranlagungen. Das liegt auch ein bisschen an der Ernährungsweise, auch an der Bewegung, am Sport, den man tut oder eben nicht. Wenn man das ausschließt, weil man es eben macht und diese Krankheit nicht bekommt, dann ist die Niere eigentlich ganz zufrieden und macht auch keinen Stress. Und wenn man regelmäßig trinkt, dann sollte das eigentlich gut sein.
Also kein Rosenwasser nötig?
Ich würde nicht unbedingt Rosenwasser trinken.
Okay. Was passiert, wenn man den Urin zu lange einhält?
Das ist ein Thema, was eigentlich hauptsächlich die Kinder betrifft. Wir sehen das ja oft, dass Kinder so im Spielen...
Auch mich, wenn ich bei der Arbeit bin und nicht auf Zeit habe, auf die Toilette zu
richtig
gehen.
Aber du wirst dadurch nicht nachts wieder anfangen, ins Bett zu machen, hoffe ich zumindest, sondern du kannst es noch ganz gut kontrollieren. Es kann höchstens bei dir passieren, dass du dann plötzlich mal nachts häufiger raus musst, weil sich quasi die Blase das nachholt, was am Tag verschwitzt wurde. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass die Blase, wenn die immer so voll wird, überdehnt wird. Blase ist ja Muskel. Und dieser Muskel, der permanent überdehnt wird, kann dazu neigen, dann reflektorisch in Ruhephasen, zum Beispiel nachts, mit so einer Art Krämpfen zu reagieren. Und diese Krämpfen, die bringen dich dann sozusagen erstmal in den Wachheitszustand und danach auf die Toilette. Bei den Kindern ist das Prinzip eigentlich das Gleiche, nur dass die keine Sprechstunde haben und nicht auf Toilette können, sondern die spielen. Und es macht natürlich viel mehr Spaß, selbstversunken mit seinen Lego-Steinchen zu spielen, als auf die Toilette zu gehen. Und das führt zu einer permanenten Überdehnung und das kann dazu führen, dass sie dann entweder tagsüber oder auch nachts wieder anfangen einzunässen, weil Kinder ja viel längere und intensivere Tiefschlafphasen haben im Gegensatz zu dir und die merken das nicht. Wenn dann die Blase voll ist oder zuckt nachts, dann kommt es zu dem reflektorischen Einnässen und das sind dann die Kinder, die ich bei mir auch in der Sprechstunde sehe, die eben neu aufgetretenes Einnässen haben, wo man dann abklären muss, woran liegt es.
Und ist dann die Folge, dass man einfach trainiert, regelmäßiger zu gehen?
Richtig, das ist das, was wir den Kindern empfiehlt und auch den Erwachsenen, also dir, dann doch zu gucken, regelmäßig auf Toilette zu gehen, jetzt nicht extremst, aber zum Beispiel alle 2 Stunden. Den Kindern sage ich dann immer, in den großen Pausen, das reicht völlig aus. Da haben wir dann oftmals das Problem, gerade hier die Schulen, die Toiletten, die sind ja jetzt nicht wirklich sauber und das ist ein Problem, was real existent ist, dass die Kinder sagen, ich gehe nicht auf die Toilette in der Schule, weil die ist schmutzig und so weiter, ich halte lieber ein. Und das kann bisweilen halt zu den bereits angesprochenen Konsequenzen führen.
Mhm. Ist Urin auch trinkbar oder ist das giftig? Es gibt ja so ein paar Leute, die reden immer von Eigenurintherapie. Manche schmieren das nur auf die Haut. Der Harnstoff, der kann ja Hautdurchfeuchtung verbessern. Den gibt's aber jetzt auch ohne Urin in Cremeform natürlich. Aber es gibt ja sogar Leute, die sagen, Eigenurin zum Trinken. Was hältst du davon?
Ich muss sagen, solange wie ich mich, und das ist schon ziemlich lange, ein Vierteljahrhundert mit Urin beschäftige beruflich, ich würde nie auf den Gedanken kommen, das, womit ich Tag für Tag zu tun habe, zu trinken. So viel zunächst mal zu diesem Thema. Ich weiß allerdings, dass das auch hier um die Jahrhundertwende anfing, dass man da mit dem Urin in der Alternativmedizin gearbeitet hat. Und auch hier muss ich wiederum Wissenschaft bemühen und sagen, es gibt keinen Anhalt, dass die Eigenurintherapie in irgendeiner Art und Weise was bringt. Und ich gebe dir recht, bevor ich mir den Urin auf die Haut trage wegen dem Harnstoff, kaufe ich mir lieber eine Packung in der Drogerie und nehme eine schöne Creme, als dass ich da mir meinen eigenen Urin auf die Haut tue.
Und von der Jahrhundertwende sprichst du von der 1900, oder? Oder
richtig,
von der 2000er?
Nein, von der 1900 Jahrhundertwende.
Ja, du bist ja auch ein Mensch aus dem letzten Jahrhundert, nicht wahr?
Genau.
Sehr gut. Aber ist denn Urin giftig? Es gibt ja Leute, die irgendwo in der Felsspalte eingeklemmt waren und dann doch ihren Urin getrunken hatten, weil sie gar nichts anderes haben. Kann man das denn verantworten?
Jein. Also interessanterweise hatte mich das unsere Tochter vor einiger Zeit gefragt, was denn mit denen wäre. Und dazu muss man sagen, wenn ich in der Felsspalte eingezwängt bin, nicht da rauskomme und nichts zu trinken habe, dann wird mein Körper automatisch keinen Urin produzieren. Das heißt, ich bin kein nie versiegende Flüssigkeitsmanufaktur. Ich werde dann auch keinen Urin bilden. Das heißt, wenn ich tatsächlich in der Situation bin, dass ich durste, weil ich nichts zu trinken habe, bilde ich auch keinen Urin mehr. Und mehr kann man zum Thema mit dem Eigenurin und mit dem zumindest rehydratisierenden Effekt von dem Urin auch sagen.
Also,
wenn ich in der Not bin,
habe ich keinen
Urin. Mhm. Ja. Allerdings muss man dazu sagen, es kann bedingt durch die darin vorhandene Urokinase, das ist also so ein Stoff, der für
ein Enzym
für die Haut gut ist, kann es tatsächlich bei der Wundreinigung von Vorteil sein. Also da kann man schon sagen, wenn man also eine Verletzung hat und wirklich gar nichts anderes hat und man denkt, man müsste da sich jetzt was Gutes tun, wenngleich ich das jetzt nicht kategorisieren möchte für alle Schnittverletzungen, die die Menschen jetzt erleiden, aber das könnte schon durchaus zumindest nicht von Nachteil sein. Wichtig ist allerdings zu wissen, dass natürlich, wenn ich einen kontaminierten Urin habe, wenn ich eine Blasenentzündung
habe, also einen bakteriell infizierten Urin,
wenn ich Bakterien im Urin habe, dann bringt mir das erstens überhaupt nichts, das zu trinken, und zweitens natürlich auch nicht, diese Bakterien schön auf der Wunde zu verteilen.
Mhm. Aber Urin kommt ja eigentlich steril aus dem Körper, ne? Der
sollte
ist erstmal keimfrei, nicht?
Richtig.
Ja. Also vom Bakteriellen her spricht nichts dagegen, den einzunehmen, nur von den anderen Stoffen.
Nee, von den anderen Stoffen. Und halt
Giftstoffen,
eben,
die ausgeschieden werden.
Richtig. Erstens und zweitens, es bringt nichts, den einzunehmen, weil es bringt nichts, den einzunehmen.
Mhm. Okay. Die letzte Patientenfrage, die geht jetzt doch ein bisschen in die Ecke, wo du sagst, Mensch, aber das ist halt auch eine Frage. Kann man eine Prostata massieren als sexuelle Stimulation, und ist das wirklich so ein besonderes Erlebnis, wie das im Internet immer geschrieben steht?
Ich würde diese Frage zweiteilig beantworten. Und zwar würde ich die erstmal aus dem nicht-sexuellen Bereich beantworten und dann können wir gerne auch noch darüber sprechen. Der erste Teil ist, dass es tatsächlich so ist, dass so die Urologie vor 20, 25 Jahren bei gewissen Krankheitsbildern empfohlen hat, die Prostata zu massieren. Hintergrund war, dass man vermutet hatte, dass da Bakterien in der Prostata sind und durch eine heftige Massage sozusagen diese Bakterien zumindest aus der Prostata in die Harnröhre gebracht werden und dass man dann durch das danach sich anschließende Wasserlassen sozusagen die Bakterien rauspinkelt, auf gut Deutsch. Das hat man festgestellt, heutzutage ganz so einfach ist es nicht. Die Prostata ist wie ein Schwamm und wenn ich da drauf rumreibe und das noch so lange mache, dann werde ich das nicht schaffen, die ganzen Bakterien da rauszukriegen. Dann hat man Prostatasekret versucht, durch Massage zu gewinnen, um das dann noch weiter zu untersuchen im Hinblick auf irgendwelche Krebserkrankungen, weil man vielleicht auch gewisse Enzyme, die noch ein bisschen spezieller waren als der PSA-Wert, die zu ermitteln und zu detektieren. Also hatten wir Phasen, wo wir den Patienten die Prostata massiert haben. Dann kam vielleicht der eine oder andere Tropfen vorne raus, den haben wir aufgefangen, haben den analysiert, um zu gucken, hat der vielleicht Prostatakrebs, ja oder nein. Hat auch nicht funktioniert. Das heißt, so wirklich eine wissenschaftliche Evidenz, dass das was bringt, gibt's heutzutage nicht mehr unbedingt.
Mhm.
Kommen wir jetzt zum zweiten Teil deiner Frage, nämlich zum Sexuellen. Hier muss man sagen, dass die Nerven, welche den Penis befeuern für die Erektion, an der Prostata entlang gehen. Was im Übrigen auch ein wichtiger Faktor ist, wenn man zum Beispiel von der radikalen Prostataoperation spricht. Diese Nerven begleiten oder gehen also seitlich an der Prostata entlang, die kommen hinten aus dem Rückenmark und die gehen natürlich auch am After vorbei. Die gehen rechts und links vom Enddarm vorbei und gehen dann rüber zur Prostata und gehen dann weiter zum Penis. So. Und alles, was da auf dem Weg liegt und reibt, und schüttelt und klopft und macht, ja, und somit die Nerven gereizt, kann natürlich auch für eine sexuelle Stimulation sorgen. Und das erklärt, warum manche Menschen das mögen, wenn sie jetzt zum Beispiel Analverkehr haben. Das erklärt, warum manche Menschen erregt sind, wenn man eine Prostatamassage macht. Und ich denke, jetzt kann sich jeder vorstellen, warum das jetzt gut oder schlecht oder was bringt oder nicht, wenn ich da sozusagen anal stimuliert werde. Es ist aber so, dass die Vielzahl der Menschen diese Verschaltung eben nicht so haben, dass die Nerven gerade an einer Stelle liegen, dass es zu einem besonderen Genuss führt, wenn da eine Stimulation erfolgt. Also das sind nur die wenigsten, die es haben, die mögen das, weil im Laufe des Lebens kommen die da drauf, dass das vielleicht toll ist. Aber die wenigsten gehören zu dieser Gruppe und die machen es dann einfach nicht.
Ach, wie spannend. Also wieder auch hier kein Druck, einfach gucken, ob es passt oder eben nicht. Gibt es denn eine weibliche Prostata?
Nein, die gibt es nicht. Und das ist in der Tat so, dass die Prostata ein Ausschlusskriterium für die sexuelle Determination ist. Also wenn wir gerade, natürlich kann man das genetisch dann noch ganz genau festlegen, aber wenn wir Zweifel haben hinsichtlich der genetischen Ursprungs dieser Person, dann kann man gucken, ist da eine Prostata da oder nicht. Und wenn da eine da ist, dann ist das per se ein Mann.
Es wird ja immer geschrieben, dieses Squirting, also wenn die Frau beim Orgasmus sehr viel Flüssigkeit verliert, das wären Drüsen, die der Prostata ähneln würden, die das hervorrufen. Jetzt ganz neue Studien sagen aber, dass da auch sehr viel Urin verloren geht im Moment des Orgasmus und dass das sich dann vermischt mit dem Drüsensekret. Das heißt, auch bei der Frau sind nicht mal Relikte einer Prostata da.
Nein, ich denke, dass diese Flüssigkeit auch überwiegend dann von der Harnröhre ist. Wir haben ja so Harnröhrendrüsen, die dann einfach genetisch bedingt extrem ausgeprägt sind.
Ganz zum Abschluss, was sind deine wichtigsten Tipps für die Hörer aus dem Medizinbereich? Wie bleiben wir gesund?
Ich sehe das natürlich jetzt wieder, und dann kommen wir wieder auf das Wort, was ich am Eingang verwendet habe, als Männerarzt. Natürlich könnte ich jetzt auch als Männerarzt, der Frauen betreut, sagen, denn die Empfehlungen gelten natürlich für beide Geschlechter. Dazu gehört gesunde Ernährung. Dazu gehört regelmäßige Bewegung, um den Körper in Gesundheit zu halten, damit man kein Übergewicht entwickelt, damit man keinen Bluthochdruck oder Zucker entwickelt. Dann gehört aber als drittes auch dazu, dass man auf seinen Körper hört. Das heißt jetzt nicht, dass man im Übermaß bei jeder Veränderung Angst bekommt, aber dass man doch, wenn man feststellt, das ist irgendwie anders und diese Veränderung bleibt bestehen, dass man das nicht ignoriert, sondern dann den Arzt aufsucht. Und im Idealfall passiert sowas im Rahmen des Gespräches, ich komme jetzt wieder auf den Männerarzt, im Rahmen der Früherkennungsuntersuchung, wo man dann also sagt, Mensch, seit 4 Wochen tut mir jetzt mein Wasserlassen weh oder seit 4 Wochen habe ich vielleicht was ganz anderes, Nachtschweiß oder ich verliere Gewicht, ich weiß nicht woher. Das können alles Hinweise sein für den Männerarzt oder Urologen zu sagen, das ist vielleicht nicht urologisch, aber ich überweise jetzt mal zum Kollegen X oder Y.
Super. Das war Privatdozent Dr. Frank Christoph. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war Wir müssen reden, Frau Doktor. Ein Podcast von Argom Lab und der Verlagsgruppe Drömer-Knauer. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast kostenlos abonniert, weiterempfehlt und ihn in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch andere Podcasts. Die findet ihr unter podcast.argon-verlag.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Und in der nächsten Folge hört ihr hier...
Die jüngeren Frauen, die wissen nicht mehr so recht, mit ihrem Körper umzugehen. Die können ihren Körper nicht mehr gut wahrnehmen. Die kommen in die Praxis und fragen, bin ich normal? Sehe ich normal aus? Können Sie mal schauen? Und das sind Fragen, die habe ich früher einfach nicht gehört.
Bis dahin.